Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Nach dem Ausbruch des Coronavirus erlebt Norditalien den Ausnahmezustand. Wir berichten gleich darüber, wie die Bevölkerung auf die harten Zwangsmaßnahmen der Regierung reagiert. Außerdem in dieser Sendung: Die Niederlande diskutieren über eine weitere Ausweitung der Sterbehilfe. Und in Grönland sorgen sich die Menschen um ihren Anteil beim Wettlauf um die Rohstoffe, der die Insel erfasst hat. Im Kampf gegen das Coronavirus setzen die Behörden in Norditalien auf rote und gelbe Zonen. Dörfer und Städte also, die von der Polizei und dem Militär von der Außenwelt abgeschnitten werden. Mit diesen drastischen Maßnahmen soll die weitere Verbreitung des Virus gestoppt werden, nachdem mehr als 200 Menschen in Italien mit ihm infiziert sind. Das öffentliche Leben in der Lombardei und in Venetien ist auf ein Mindestmaß reduziert. Der Regionalpräsident Venetiens bittet um Verständnis.
Wir bitten um das Verständnis und die Mitarbeit aller Bürger. Es ist kein einfacher Moment, aber mit der Entwicklung, die wir bis heute haben, können wir noch darauf hoffen, die Gefahr der Ansteckungen einzugrenzen.
Luca Saja, der Regionalpräsident Veneziens, wo Schulen und Universitäten geschlossen sind und Karneval und Großveranstaltungen abgesagt wurden. Die Menschen in den Krisenregionen lassen die Einschränkungen bislang weitgehend gelassen über sich ergehen. Doch zugleich geht auch die Angst um vor dem, was noch folgen könnte. Denn mit Norditalien hat es ausgerechnet das wirtschaftliche Herz des Landes erwischt. Kirsten Hausen über eine Stimmung, die kippen könnte.
Germinate, ein 10.000 Einwohnerort, 12 Kilometer südlich von Como. Stefania, 32 Jahre alt, arbeitet hier bei einem Friseur. Sie wäscht und föhnt, schneidet und kämmt, ganz normal, so wie jeden Tag. Aber normal ist hier eigentlich gar nichts mehr. Kindergärten und Schulen sind geschlossen, die Stadtbücherei ebenfalls, auch einige Geschäfte haben die Jalousien vor den Schaufenstern heruntergelassen. Stefania trägt eine Schutzmaske und hat sich ein Butterbrot für die Mittagspause mitgebracht. Sie meidet Restaurants aus Angst, sich dort mit dem Virus anzustecken.
Evito, anche nei centri commerciali non vado.
Ich gehe auch nicht mehr ins Einkaufszentrum. Das Wenige, was ich brauche, kaufe ich, wenn kaum jemand unterwegs ist. Vielleicht hilft das alles nichts, aber wer weiß das schon? Stefania sorgt sich vor allem um ihren 7-jährigen Sohn. Als sie erfuhr, dass die Schulen die ganze Woche geschlossen bleiben, war sie froh, trotz der Probleme, die sie als alleinerziehende Mutter dadurch hat.
No, giusto.
Die Maßnahme ist richtig. Ich bringe meinen Sohn jetzt morgens zur Babysitterin. Das kostet mich 60 Euro pro Tag. Eine Woche ist die Schule jetzt geschlossen, aber ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird. Ein Kopfschütteln, ein Blick hinüber zu ihrer Kollegin. Die Mitfünfzigerin mit zinnoberrotem Pagenschnitt trägt keine Maske. Ich mache nicht gerne aus einer Mücke einen Elefanten, aber inzwischen wird auch mir etwas mulmig und mehr Prävention schadet ja nicht. Die Zahl der infizierten Personen in der Lombardei ist seit Freitag exorbitant gestiegen. Bis Freitag war das gar kein Thema bei uns. Aber jetzt ist es das alles beherrschende Thema, auch hier im Friseursalon. Eine Dame mit Lockenwicklern im Haar erzählt von ihren Verwandten in Lodi, die sie nur noch telefonisch erreichen kann. Nicht einmal die Züge würden dort halten. Die Gemeinden, die abgeriegelt wurden, da kann keiner rein und raus. Das muss man sich mal vorstellen. Stefanias Eltern leben in Cremona, einem Nachbarort der zur Zona Rossa, zum Sperrgebiet erklärten Gemeinde Casal Pusdelengo. Meine Eltern wollten mich nächste Woche besuchen, weil meine Mutter frei hat, aber das habe ich abgesagt. Rund 50.000 Einwohner der Lombardei dürfen ihre Dörfer nicht mehr verlassen. In der angrenzenden Region Venetien sind es etwa 7.000. Welchen Schaden das für die Wirtschaft bedeutet, lässt sich bisher nur erahnen. Es sind die wirtschaftlich starken Regionen des Nordens, die enge Verbindungen mit China haben und jetzt schwere finanzielle Einbußen erleiden. Auf den internationalen Modeschauen vergangene Woche in Mailand waren 80% weniger Einkäufer aus dem asiatischen Raum als im Vorjahr. Die Verluste für den italienischen Modesektor lassen sich noch nicht abschätzen. Der Modeschöpfer Giorgio Armani hatte seine Schau am Sonntagnachmittag für das Publikum schließen und filmen lassen. Mailand mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern ist jetzt die Hauptsorge der italienischen Regierung. Um die Ausbreitung des Virus in der Metropole zu verhindern, werden nicht nur die Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen, sondern auch die Museen, Theater und Kinos. Sämtliche Kultur- und Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Und Politiker in der benachbarten Schweiz haben sogar angekündigt, notfalls die Grenze zu Italien komplett zu schließen.
Norditalien kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Das war ein Beitrag von Kirstin Hausen. Wie die Nachbarländer auf die Infektionswelle in Italien reagieren sollen, ist heute Thema auf einem Treffen der Gesundheitsminister in Rom, an dem auch der deutsche Minister Jens Spahn teilnimmt. Ärzte sollen Leben retten, aber sie dürfen keine Hilfe zum Sterben leisten. Das regelt in Deutschland unter anderem Paragraf 217 des Strafgesetzbuches. Dieser Paragraph könnte gegen das Grundgesetz verstoßen, hoffen einige Ärzte, Sterbehilfevereine und schwerkranke Menschen, die vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben. Morgen wird in Karlsruhe das Urteil gesprochen und das Urteil könnte die Sterbehilfe in Deutschland ein Stück weit liberalisieren. Die Niederlande sind diesen Weg schon gegangen. Hier dürfen seit 2002 Ärzte aktiv Sterbehilfe leisten, wenn der Patient aussichtslos und unheilbar krank ist. Das nehmen nicht nur immer mehr Niederländer in Anspruch, sondern im Parlament dringen Politiker darauf, einen weiteren Schritt zu gehen, Sterbehilfe auch für gesunde Menschen zu ermöglichen. Weil das politisch umstritten ist, soll nun eine organisierte gesellschaftliche Debatte für mehr Klarheit sorgen. Kerstin Schweighöfer über die schwierige Frage von Leben und Tod.
En dat het voor een heleboel mensen een enorm beprustend gevoel is.
Wissen Sie, was alte Menschen sehr beruhigen würde? Wenn sie eine Pille in der Nachttischschublade hätten, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Ich bin mir sicher, dass diese Pille in den wenigsten Fällen geschluckt werden würde. Es reicht schon die Tatsache, sie zu haben. Ich bin jetzt 75, ich hätte nichts dagegen. Nicht einverstanden allerdings bin ich damit, dass inzwischen auch Demenzpatienten bei uns Sterbehilfe bekommen. Das finde ich problematisch.
Das finde ich auch sehr lastig.
Ja, dann finde ich es moeilijk.
Ich tue mich schwer damit, dass auch Psychiatriepatienten beim Sterben geholfen wird. Ich habe eine Cousine, die ist manisch-depressiv. Ich weiß, wie sehr sie leidet. Sie hat auch schon mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Das war furchtbar. Aber trotzdem. Und wer bloß alt ist und nicht krank, der sollte ebenfalls keine Sterbehilfe bekommen und auch nicht irgendeine Pille. Aber es ist gut, dass wir darüber diskutieren. Hat sich der niederländische Sterbehilfeparagraf von 2002 bewährt? Ist es gut, dass inzwischen nicht mehr nur die ursprüngliche Zielgruppe, also Krebspatienten im Endstadium, Sterbehilfe bekommt, sondern auch Psychiatriepatienten und Demenzkranke? Und was ist mit alten Menschen, die nicht krank sind, aber ihr Leben als vollendet betrachten? Haben auch sie ein Recht auf Sterbehilfe, um nicht vor den Zug springen oder sich aus dem Fenster stürzen zu müssen? Es sind schwierige Fragen, mit denen sich die niederländische Gesellschaft in den nächsten beiden Monaten auseinandersetzen soll. Den Startschuss für diesen Dialog über die letzte Lebensphase hat der christdemokratische Gesundheitsminister Hugo de Jonge gegeben, unterstützt von gut einem Dutzend Organisationen, darunter Sterbehilfebefürworter wie Gegner, Humanisten, Christen, der größte Seniorenbund des Landes, Ärztekammer und Nationale Patientenvereinigung. Auslöser waren die liberalen D66-Demokraten. Die Partei macht sich seit Jahren für ein Gesetz stark, das es auch alten, aber gesunden Menschen ermöglichen soll, Sterbehilfe zu bekommen. Nämlich dann, wenn sie ihr Leben als vollendet betrachten. Damit ist die Partei 2017 erfolgreich in den Wahlkampf gezogen. Initiatorin Pia Dijkstra von D66.
Das ist für die Menschen boven de 75.
Unser Gesetz ist für Menschen über 75, die sagen, ich will selbst entscheiden können, in welchem Moment ich mein Leben beende. Ich will nicht warten, bis ich völlig abhängig von anderen bin und in einer Umgebung, in der ich mein eigenes Leben nicht mehr führen kann. Auch diese Menschen müssen die Möglichkeit bekommen, sich in Würde vom Leben zu verabschieden.
Um das auf eine waardige Manier zu tun, mit Hilfe.
Seit 2017 ist D66 Teil einer Vier-Parteien-Koalition, der neben den Rechtsliberalen von Premier Rutte auch die Christdemokraten und die kleine streng-kalvinistische Christen-Unie angehören. Und diese beiden Parteien sind strikt gegen jede weitere Ausweitung der Sterbehilfepraxis. Als Kompromiss, so steht es auch im Koalitionsvertrag, wurde beschlossen, erst einmal eine breite gesellschaftliche Debatte über die letzte Lebensphase und den Tod zu führen. Die Ergebnisse sollen Ende Juni auf einem Symposium präsentiert werden. Außerdem ließ das Gesundheitsministerium von der Universität Utrecht untersuchen, wie viele Niederländer ihr Leben überhaupt als vollendet betrachten. Ergebnis: Es geht nur um 0,18% der Bevölkerung. Und bei den meisten ist der Todeswunsch weder eindeutig noch permanent. Allerdings ging es bei den Befragten um Menschen über 55, nicht über 75. Die D66-Demokraten arbeiten deshalb unbeeindruckt weiterhin an ihrem Gesetzesentwurf. Sie wissen 55% der Wähler hinter sich, so ergab eine weitere Untersuchung.
Die Niederlande debattiert über die weitere Ausweitung der Sterbehilfe. Kerstin Schweighöfer berichtete. Um die Sterbehilfe in Deutschland vor dem Verfassungsgerichtsurteil geht es heute Abend in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Noch sind die Schätze der Arktis unter einem Eispanzer verborgen, doch der Klimawandel befeuert schon heute den Run auf die Rohstoffe Grönlands. Es geht um Öl, Gas und seltene Erden, aber auch um Zink, Silber und Gold. An vielen Orten der Arktis wittern Beobachter die Aussicht auf große Geschäfte. Wir berichten darüber in dieser Woche in unserer Reportagereihe. Nicht nur internationale Bergbaukonzerne, auch ausländische Regierungen haben ein Auge auf diese Rohstoffvorkommen geworfen. US-Präsident Donald Trump hatte den Grönländern sogar ein Kaufangebot für ihre Insel unterbreitet. Kein Wunder, dass nun die Sorge der Grönländer groß ist, in diesem Wettlauf unter die Räder zu kommen. Viele Einheimische, von denen die meisten Inuit sind, haben Angst, von ausländischen Investoren über den Tisch gezogen zu werden. Sie werden daher selbst aktiv. Gunnar Köhne hat einen von ihnen getroffen.
Fast andächtig hält Illingak Olsen den grauen Gesteinsbrocken an den Schleifstein und bewegt ihn dabei langsam auf und ab. So lange, bis das blasse Rot des Tuktupit deutlich zutage tritt. Ein Edelstein, wie es ihn so nur in Grönland gibt. Olsen, ein Mann Mitte 30, steht in der Werkstatt seines kleinen Bauunternehmens am Stadtrand von Nuuk. Er hofft, mit solchen Mineralien bald Geld zu verdienen, sie in die ganze Welt zu exportieren. Und das ganz ohne ausländische Hilfe.
It has always been a childhood dream.
Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, einen Schatz auszugraben. Als ich dann hörte, dass in Südgrönland Uran abgebaut werden sollte, wollte ich zeigen, dass es umweltfreundlichere Bodenschätze gibt, zum Beispiel solche Edelsteine.
Gemstones, it's much more environmental friendly.
Ob Uran, seltene Erden, Zink, Eisenerz oder Gold. Angelockt vom schmelzenden Eis wollen immer mehr ausländische Investoren Minenlizenzen von der grönländischen Regierung, die darüber autonom von Dänemark entscheiden darf. Einheimische Inuit wie Olsen ärgert, dass die Bodenschätze Grönlands bislang nur von ausländischen Konzernen ausgebeutet werden. Er schlägt sich den Staub von seinem Kapuzenpullover und schiebt ein paar unbearbeitete Steine zur Seite.
Mit der Vergabe der ersten großen Minenlizenzen 2009 ging es los. Dabei gibt es bis heute in Grönland keine öffentliche Debatte darüber, was wir eigentlich und vor allem wie wir es aus dem Boden holen sollen.
Die vielen Neubauten in der Hauptstadt Nuuk können nicht darüber hinwegtäuschen. Fast jeder fünfte der gut 50.000 Grönländer, die allermeisten davon Inuit, lebt unterhalb der Armutsgrenze. Darum meint nicht nur Unternehmer Olsen, dass die Gewinne aus den Bodenschätzen im Land bleiben sollten. Viele Grönländer gingen dafür in den vergangenen Jahren auch auf die Straße, vor allem gegen die von einem australisch-chinesischen Konsortium betriebene Uranmine im südgrönländischen Kvanefjell. Der für die Bodenschätze zuständige Minister Vitus Kujaukitsoq sitzt in seinem Büro im Regierungsgebäude von Nuuk. Der Politiker setzt sich für die Unabhängigkeit Grönlands ein und betont mit fast regungsloser Miene, dass sein Land das nur mit Hilfe seiner Rohstoffe schaffen könne. Derzeit käme noch viel Geld aus Dänemark und 90% aller eigenen Einnahmen stammten aus dem Fischfang. Zu den großen Bergbaukonzernen aus China, Kanada oder den USA gäbe es keine Alternative.
Zu behaupten, wir würden unser Land an irgendjemanden billig verkaufen, ist nicht wahr. Aber es ist nun einmal so, dass ein Unternehmen über die notwendige Erfahrung und das Wissen verfügen muss, um mit so schwierigen Förderbedingungen wie in Grönland zurechtzukommen. Und es muss auch das notwendige Kapital mitbringen, damit es unsere Vorgaben erfüllen kann.
Die Olsens wohnen in einem der modernen neuen Wohnblocks am Stadtrand von Nuuk. Eine bescheidene Dreizimmerwohnung mit Blick auf die Hafenbucht. Ilengaks Frau Eva, studierte Lehrerin, bereitet das Abendessen vor. Die beiden Söhne im Kindergartenalter schauen derweil Zeichentrickfilme auf den Handys der Eltern. Olsen selbst hat sich noch einmal vor seinen Laptop gesetzt. Er ruft die Webseite der Regierung auf und entdeckt auf der Karte für Rohstofferkundungen, dass ausländischen Investoren weitere Gebiete zugeteilt worden sind. Er lehnt sich resigniert zurück.
Wie sollen wir gegen die ankommen? Wir Grönländer haben einfach nicht die Mittel und das Geld, um so große Minen zu betreiben.
Zwei erste Erkundungslizenzen für den Edelstein Tuktupit hat Olsen inzwischen bekommen. Nach jahrelangem Kampf mit der Bürokratie auch eine Exportgenehmigung. Es wäre leicht, einen ausländischen Partner mit ins Boot zu holen, sagt er, so wie es eine andere Mineralienfirma in Nuuk getan hat, die nun mehrheitlich Norwegern gehört. Doch Olsen will es allein schaffen, auch wenn er dabei keinerlei Unterstützung der Regierung bekommt. Amen. Beim Abendessen und mit Blick auf die Kinder geht die Diskussion unter den Eheleuten Olsen weiter. Die Frage der Bodenschätze sei doch wichtig für die Zukunft Grönlands. Denn wie die meisten ihrer Landsleute wollen auch sie, dass Grönland eines Tages unabhängig ist. Eva Olsen streichelt sanft den Arm ihres jüngsten Sohnes.
Unsere Kinder sollen es einfacher haben als wir, in ihrem Land selbstbestimmt zu leben. Sie sollen selbst darüber bestimmen können, was mit den Bodenschätzen und allem anderen passiert. Ich wünsche mir, dass sie später in einer Gesellschaft leben, in der sie glücklich sein können.
Dann fährt Olsen mit seinem Auto noch einmal los. Es ist schon dunkel, die Lichter des Hafens strahlen matt. Spätestens im nächsten Jahr, so hofft er, werden von dort die ersten Edelsteine seiner Firma in alle Welt verschifft. Wir Inuit müssen uns mehr zutrauen, sagt er.
Weil wir so lange kolonialisiert worden sind, herrscht vor allem bei der älteren Generation immer noch die Haltung vor, lass die Regierungen nur machen.
Olsen will das ändern und die Sachen selbst in die Hand nehmen. Wenn auch nicht um jeden Preis. Denn wenn zum Klimawandel der Raubbau kommt, das weiß auch er, könnte von Grönlands atemberaubender Schönheit irgendwann nicht mehr viel übrig bleiben.
Eine Reportage von Gunnar Köhne. Vor 10 Jahren haben sich die Grönländer eine weitgehende Autonomie von Dänemark erkämpft. Welche militärischen Pläne die Dänen mit der Insel aber noch haben, darum geht es morgen im dritten Teil unserer Serie. Tag für Tag gleich nach den Nachrichten, unter anderem mit dem Blick, was nach dem Karneval kommt, zwischen Selbstkasteiung und Selbstoptimierung. Wo bleibt das Fasten, fragt meine Kollegin Christiane Florin. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.